Ich muss ehrlich sagen, die Geschichte, die sich in den Medien natürlich so toll anhört, ne? Ich hatte den besten Deutschland-Aktienfonds mit 34 schon, habe Milliarden gemanagt und bin dann quasi auf dem Höhepunkt ausgestiegen. Das ist die Geschichte, die man in den Zeitungen liest und die stimmt auch. Aber Hintergrund war, dass mir wirklich die Geschwindigkeit dieses Erfolges wirklich psychisch Probleme bereitet hat. Ganz ehrlich, es gibt ja im Internet wirklich auch viel Mist, ne? Also hier von wegen, ich kann in 3 Tagen reich werden und dann mein Hotelzimmer in Dubai beziehen. Also die Börse ist ein Haifischbecken.
Wir sind hier auf dem Börsentag in Frankfurt mit Susan Levermann. Susan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Gerne.
Cool. Du bist ja im deutschsprachigen Raum schon eine richtige Koryphäe. Ein bunter Vogel hier auf den Börsentagen, finde ich. Und auch eine tolle, tolle Historie, die du schon hinter dir hast. Was war denn für dich damals der Moment, wo du gesagt hast, Börse, investieren, Aktien finde ich super interessant und da möchte ich mich beruflich auch ausleben?
Ja, ich komme tatsächlich aus den Zeiten des neuen Marktes. Da hat mich irgendwie so ein bisschen das Fieber gepackt und dann habe ich gleich mein Studentenkapital komplett verjubelt. Und ich bin so jemand, ja, es ist vielleicht Schwäche, es ist vielleicht Stärke. Niederlagen spornen mich irgendwie eher an. Ich habe dann gedacht, hey, du bist doch an der Börse, um Geld zu verdienen und nicht Geld zu verlieren. Und das hat mich irgendwie motiviert. Ich wollte dann einfach mehr darüber lernen und was mich einfach begeistert, Börse ist nicht nur Wissenschaft, Börse ist wie Kunst, ist wie Sport. Da kommen viele Faktoren zusammen, wenn man da erfolgreich sein will. Was ein bisschen nachteilig ist, weil der Privatanleger hat dann das Gefühl, es ist so ein Casino, aber das ist es nicht. Es ist eine Mischung aus vielen Faktoren und diese Vielfalt, ja, die finde ich sehr belebend. Ja.
Das lebst du ja immer noch auf voll aus. Ich weiß, 2010 circa warst du Deutschlands beste Fondsmanagerin und bist dann auf dem Höhepunkt deiner Karriere, für mich jetzt als Außenstehender, institutionelle Karriere, hast du gesagt, nee, das mag ich so nicht, das ist nicht mehr meine Welt. Was war da Punkte, wo du gesagt hast, nee, ich möchte mich da rausziehen?
Naja, ich muss ehrlich sagen, die Geschichte, die sich in den Medien natürlich so toll anhört, ne? Ich hatte den besten Deutschland-Aktienfonds mit 34 schon, habe Milliarden gemanagt und bin dann quasi auf dem Höhepunkt ausgestiegen. Das ist die Geschichte, die man in den Zeitungen liest und die stimmt auch. Aber Hintergrund war, dass mir wirklich die Geschwindigkeit dieses Erfolges wirklich psychisch Probleme bereitet hat. Und ich bin dann in ein tiefes Loch gefallen, hatte eine sehr ausgeprägte Sinnkrise. Ich konnte 10 Jahre das Thema Börse wirklich gar nicht anfassen. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein Verfechter von langsamen, gesunden Renditen. Und ich habe ja auch da mal diesen Begriff gewaltfrei investieren geprägt, aus meinem persönlichen Lebensschicksal heraus. Also ja, ich war damals sehr früh, sehr schnell erfolgreich, aber habe dafür auch einen hohen Preis gezahlt. Und auch mein Umfeld hat den Preis mitgezahlt. Und ich habe dann einfach an dieser Frage wirklich geknabbert, wo kommen die Renditen her, die wir da verdienen. Ne? Also insofern, ich glaube, mein Schicksal oder mein Lebenslauf ist vielleicht auch ein bisschen eine Warnung. Auch eine Warnung vor Börsenerfolg, muss man ganz klar sagen. Ne? Also, aber ja, jetzt bin ich wieder da, jetzt alles gut. Ne?
Also persönlich finde ich das ganz stark, dass du da offen drüber sprichst und dich auch so zurückgekämpft hast für dich persönlich und trotzdem irgendwie wieder zur Börse gefunden hast.
Ja,
Zeigt von
danke,
Stärke
ja,
irgendwie.
danke. Aber es ist wirklich ein Kampf und es ist einfach ein Bewusstsein, das sehr langsam zu machen und wirklich die Prioritäten zu setzen. Also so spannend die Börse ist, es ist in Anführungszeichen auch nur ein Job. Also die Gesundheit geht vor und das ist ein soziales Umfeld, ne? Ja.
Du hast gerade schon den Begriff erwähnt, gewaltfreies Investieren. Was verstehst du darunter? Geht es darum, ESG-Kriterien, SRI-Kriterien irgendwie einzuhalten oder steckt da vielleicht mehr dahinter?
Ja, da steckt das auch ein bisschen mit drin. Also, wie gesagt, die Grundidee ist zu sagen, schnelle Veränderungen machen uns Stress. Und das bedeutet eben die Art, wie ich mit Aktien umgehe, wie ich mit mir selber umgehe an der Börse. Aber das bedeutet natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, wobei ich da persönlich eine andere Perspektive habe. Ich denke, dass wir uns da zu viel aufgeladen haben mit diesen vielen Kriterien, die so ein ESG-Ansatz heute umfasst. Und ich denke, es ist wichtig, bei dem zu bleiben, was mich persönlich betroffen macht und was ich auch kontrollieren kann. Und jetzt mal ganz platt gesagt, Kinderarbeit. Es mag Regionen geben, wo das vielleicht so dazugehört. Und ich finde es vermessen, wenn wir unsere Standards anderen aufoktroyieren. Aber Klimawandel zum Beispiel ist ein globales Problem. Eine Tonne CO2 in China oder Bangladesch ist genauso viel wie eine Tonne CO2 bei uns, von der Wirkung her aufs Klima. Und da kann ich sagen, okay, ich baue das in meine Auswahlentscheidung mit ein. Und das Tolle ist halt, es gibt 40.000 Aktien weltweit. Davon haben wir im Moment 5% eine Kaufempfehlung von der Levermann-Strategie. Also es sind immer noch mehr, als ich kaufen kann. Wenn ich da also noch mal ein bisschen dann zum Beispiel ein Klimakriterium draufpacke oder nicht, dann muss ich ja nicht mal auf Rendite verzichten, aber ich erziele dann Rendite, die mir nicht in meinem eigenen Leben die Füße wegschießt. Das ist so die Idee. Aber auch, wie gesagt, die Heilsamkeit, mit sich selber heilsam umzugehen. Denn Börse ist Stress. Es ist Stress.
Ja.
Und mit dem muss ich irgendwie umgehen können. Ne? Also hier schön pumpen, ne? Und
ja.
Irgendwas machen, ne?
Ich habe irgendwie, bevor ich jetzt auf diesen ganzen Börsentagen war, für mich so meinen Frieden gefunden mit weltweit breit diversifiziertes ETF-Portfolio. Schön. Und dann ist
sehr
Friede.
Gut. Sehr gut.
Jetzt komme ich aber hierher und komme mit Leuten in Gespräche und jeder erzählt mir, Marktrendite, da geht viel mehr, das, was du machst, ist Bundesliga, es gibt noch Champions League. Wenn du sowas hörst, was macht das mit dir? Für mich als junger Anleger, mich macht es wieder ein bisschen nachdenklich. Habe ich vielleicht mich falsch entschieden? Geht es vielleicht mehr und muss ich diesem mehr nachrennen?
Ja, super, super Frage, Lukas. Also danke dafür. Also ich möchte da eine große Warnung aussprechen. Diese Angst, da was zu verpassen und zu glauben, die Marktrendite sei zu wenig. Ganz im Gegenteil. Die Studien zeigen, die echten Privatanlegerdepots schaffen gerade mal die Inflation. Also die Marktrendite bei einem ETF mitzunehmen, wirklich mitzunehmen und zu sagen, ich habe diese 7 oder 8% im Jahr geschafft, das ist eine Riesenleistung für einen Privatanleger. Und ihr dürft ja nicht vergessen, wir haben alle einen anderen Tagesjob, ne? Dann ist Winter, da muss man Schnee fegen und dann kann man nicht traden und so weiter. Also diese 7, 8% nervlich auch durchzuhalten, ist eine riesen Leistung. Und deswegen mit dem ETF, das ist super. Also die Lebensstrategie ist halt gemacht für Leute. Wir haben ja auch manchmal einfach Spaß, eine Einzelaktie zu haben. Man hat mal so eine persönliche Überzeugung, ich fahre gerne BMW und dann will man die Aktie haben. Ne? Und da braucht man halt nochmal so ein Sicherheitsnetz, dass man sich nicht in so eine Aktie verliebt und dann bei Wirecard dabei ist oder sowas. Dafür ist diese Strategie halt da. Ne? Aber nein, mit dem ETF super. Und wie gesagt, also wer die Marktrendite schafft, alles richtig gemacht. Ja, ist schwer genug.
Jetzt hast du gerade schon die Levermann-Strategie erwähnt. Ich glaube, die ist aus deinem Buch entstanden. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich nicht falsch bin. Und du hast sie aber selber gar nicht so benannt. Die wurde dann irgendwie so von außen irgendwie so benannt. Vielleicht in einfachen Worten, was ist die Levermann-Strategie? Wie setzt du das auf? Ich habe schon rausgehört, es sind ja eher Einzelaktien, die du dir auswählst, nach gewissen Kriterien.
Also die Grundidee der Levermann-Strategie ist zu sagen, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Ist nicht von mir der Satz, ne? Die Grundidee ist zu sagen, ich versuche gar keine Prognose zu machen, sondern ich schaue, was hat diese Aktie, also nicht nur das Unternehmen, sondern diese Aktie, anhand bestimmter Kriterien in der Vergangenheit geleistet. Und das ist so ein Punktesystem. Ne? Und dann habe ich eben Aktien, die mehr Punkte bekommen und Aktien, die weniger Punkte bekommen. Mhm. Und aufgrund historischer Analysen zeigt sich halt, dass Aktien, die mehr Punkte bekommen haben in der Vergangenheit, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, outzuperformen. Das heißt auch nicht, dass sie es auch tun, aber sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit über einen Aktienkorb sozusagen. Also die Levermann-Strategie ist so ein bisschen wie ein Aktien-TÜV. Sie bewahrt uns vor technischen Versagen, aber sie bewahrt uns etwas mehr als der TÜV auch vor menschlichen Versagen. Und so sollte sie auch benutzt werden. Also ich gebe niemandem vor, man kann damit auch Aktienideen finden. Die beste Anwendung ist sicherlich, wenn ich sage, ich bin Privatanleger und möchte gerne 10 oder 20 Aktien haben, zu gucken, dass ich in der Summe einen guten Levermann-Score habe. Muss nicht jeder Einzelne gut sein, aber die Summe muss passen.
Was sind so Kennzahlen, wo du sagst, die sind super wichtig, die priorisiere ich hoch? Geht es da um KGV? Um was geht's da? Geht's um Cashflow? Geht's um positive Umsatzentwicklung? Was schaust du dir an?
Ja, danke für die Frage. Die kommt öfter, ne? Also ich habe ja bewusst diese 13 Kriterien da eingebaut und ich priorisiere dann nicht. Also ich denke, es ist wirklich wichtig, alle zu nutzen, weil es gibt eben Zeiten, da ist mal dieses Kriterium besonders gut und mal ist immer jenes Kriterium. Aber die Summe stellt auch bei mir so eine Balance dar. Da sind dann auch Kriterien, die einander ein bisschen gegenseitig begrenzen und das ist sehr, sehr, sehr heilsam. Also ich würde da nicht, ich meine, ich habe natürlich Lieblingskriterien, aber da würde ich wirklich bei der Gesamtstrategie bleiben. Ne? Also ich würde nicht beim Hühnerfrikassee die Erbsen weglassen, ne? Also das würde ich nicht machen.
Ist es nicht irgendwie ein Widerspruch, wenn du sagst, hey, die Marktrendite mit ETS mitnehmen ist cool, toll, ne? Wär toll. Und selber pickst du aber Aktien, weil du es besser weißt oder weil du diese Erfahrung hast, weil du.
Naja, du hast schon...
Aber der Spaß vielleicht daran nicht...
Ja, ich denke, es ist der Spaß und es ist eben auch... Also eine Aktie ist ja was anderes als ein ETF. Weil beim ETF gebe ich ja auch ein bisschen was ab. Also ich gebe meine eigene Entscheidung ab und ich gebe auch meine Stimmrechte ab. Wenn ich selber in der Aktie investiert bin, entscheide ich ja selber, wann kaufe ich, wann verkaufe ich und ich kann auch zur Hauptversammlung gehen und mitbestimmen. Machen die wenigsten, aber das ist ja... Ich bin ja Miteigentümer, ne?
Rein recht, ja.
Rein rechtlich, so. Also das ist nochmal was anderes und... ja, also sagen wir mal so, ich habe das ja in einem Vortrag auch gezeigt. Die Studien zeigen, dass die Hälfte der Unternehmen über längere Zeiträume gar keine positive Rendite liefert, weil zum Kapitalismus gehört Wettbewerb und es muss ja Verlierer geben im Wettbewerb. Also es ist eigentlich unlogisch, dass man ETFs kauft, weil auch im ETF müsste eigentlich die Hälfte Verlierer sein und die Lebemann-Strategie versucht ja, die Gewinner zu finden. Aber es gibt einfach noch keinen Lebemann-ETF. Ich war halt zu lange weg, ne?
Kommt der jetzt bald, der Lebemann-ETF?
Ich weiß es nicht. Ich werde immer wieder gefragt. Ich weiß nicht, ob das meine Rolle ist, ganz ehrlich gesagt. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Im Moment bin ich sehr ausgelastet und zufrieden, erstmal wieder zurück zu sein. Und ich habe einfach Freude daran zu reden, ja.
Ja. Man merkt, dass du dafür brennst und nicht so laut, aber total mit dir im Reinen irgendwie bist mit allem und klar auch bist in der Art und Weise, wie du kommunizierst.
Ja, ist teuer bezahlt, ne?
Cool. Vielleicht abschließend für dich, mein Ziel wäre es, junge Leute zu begeistern, auf so einen Börsentag zu kommen. Wenn wir uns jetzt umschauen, ist das Publikum doch
älter, ne?
Ein bisschen älter, ja. Wenn ein junger Mensch ist aufmerksam geworden auf die Börsentage und fragt sich, lohnt es sich hinzukommen oder nicht, vielleicht von dir eine Message an jemand da draußen, der sich überlegt, will ich da hinkommen und was bringt es vielleicht für mich als Privatanleger?
Naja, also ich sag mal so, hier über Börse zu reden, über Finanzen zu reden, ist natürlich manchmal ein bisschen trocken, ist einfach so, lässt sich auch nicht vermeiden. Aber es gibt auch Leute wie ich zum Beispiel oder andere, die das ein bisschen locker flockiger machen. Und ich meine, es gibt hier kostenfreie Informationen, ne? Also das muss man sagen. Also gibt hier gute Informationen und also dümmer wird man nicht, ne? Ja, Kaffee gibt es, glaube ich, auch. Ne?
Sehr leckerer Kaffee, ja.
Ja, siehst du. Also, aber ja, ich meine, manchmal wird es trocken präsentiert, aber ganz ehrlich, es gibt ja im Internet wirklich auch viel Mist. Ne? Also hier von wegen, ich kann in 3 Tagen reich werden und dann mein Hotelzimmer in Dubai beziehen. Also die Börse ist ein Haifischbecken. Und als kleiner Anleger kämpft man hier gegen große Player und man kämpft auch gegen sich selber und es geht sehr, sehr leicht, alles zu verlieren. Also deswegen, ich habe das Gefühl, hier auf den Börsentagen ist schon eine höhere Seriosität als bei manchen Sachen im Internet. Ne? Und immer schön langsam und sich bewusst sein, was man da auch tut. Ne?
Vielen Dank dir. Das war Susanne Lebermann. Vielen Dank.